Sie hören SWR Kultur am Morgen. Am heutigen 30. März jährt sich der Tod des Theaterregisseurs Erwin Piscator zum 60. Mal. Er gilt als einer der bedeutendsten Vertreter des politischen Theaters und hat die Bühnenkunst, aber auch die NS-Aufarbeitung im 20. Jahrhundert entscheidend mitgeprägt. Michael Lahr von Laetis ist Vorsitzender der Erwin Piscator Award Society, Autor und Herausgeber der Bücher Der Erwin Piscator Preis und Erwin Piscators Erbe lebt weiter. Mit ihm möchte ich über Erwin Piscator sprechen. Guten Morgen, Herr Lahr von Laetis.
Guten Morgen.
Erwin Piscator war ja ein Visionär und in vielen Ansichten und auch Herangehensweisen seiner Zeit voraus. Was machte denn seine Arbeit so modern und innovativ?
Ich glaube, zweierlei. Zum einen hat er versucht, wirklich auf der Höhe seiner Zeit Theater zu machen. Er hat alle technischen Neuerungen, die ihm zur Verfügung standen, eingebracht in seine Theaterarbeit. Er hat mit Dingen experimentiert, oft zum allerersten Mal, die noch gar nicht etabliert waren. Er hat beispielsweise Film, bewegte Bilder, Dokumentarfilm, auch Comics, George Cross im Braven Soldaten Schweig, eingebaut in seine Bühneninszenierungen. Er hat mit Licht gearbeitet, mit Geräuschkulissen. Er hat Bühnenkonstrukte, Gestelle auf der Bühne aufbauen lassen, um mehrere Handlungen gleichzeitig darzustellen oder eine sogenannte Segment-Globus-Bühne, um immer wieder auch auf die geschlossenen Segmente dieser Globusbühne Filme projizieren zu können. Also die technischen Neuerungen ist eine Sache. Die andere Sache ist, dass die natürlich nie Selbstzweck waren, sondern immer im Dienst seiner Idee standen. Und diese Idee war, einfach politisches Theater zu machen. Er kam aus dem Ersten Weltkrieg traumatisiert zurück, wie ganz viele Künstler seiner Generation. Er hatte fast 4 Jahre lang gedient an der westlichen Front, im Ypernbogen, einer der meist umkämpften Abschnitte der Front, und hatte gesehen, was das für ein Wahnsinn war, dieser Stellungskrieg, und wie da also Menschen wie Material zerrieben wurden und wertlos waren. Und dagegen wollte er irgendwie mit seiner Kunst angehen und hat dann eben das entwickelt, was wir heute als politisches Theater bezeichnen. Und das diente dazu, gewissermaßen die Menschen, seine Zuschauer, wach zu rütteln und nicht nur ins Theater zu locken, um einfach abgelenkt zu werden und schöne Kunst zu erleben, sondern wirklich später in Aktion zu treten und mitzuwirken an der Veränderung der Gesellschaft.
Und da hat er ja bei seiner Arbeit auch Spuren hinterlassen. Es wird oft auch Bert Brecht genannt, mit dem er zusammengearbeitet hat. Wer waren denn sonstige Weggefährtinnen und Weggefährten, mit denen er vielleicht auch schon in der Weimarer Republik zusammengearbeitet hat?
Er hat mit Leo Lagna, mit Felix Gaspara sehr eng zusammengearbeitet, mit Ernst Busch, Max Pallenberg, George Cross, mit vielen Künstlern des Bauhauses, mit Walter Gropius. Beispielsweise hatte er die Idee, ein sogenanntes Totaltheater zu entwickeln. Die Pläne dazu existieren. Es ist wie so oft am Geld gescheitert. Und das Besondere ist eben, dass viele dieser Künstler, mit denen er eng gearbeitet hat, später dasselbe Schicksal teilten wie er selbst auch, nämlich unter den Nationalsozialisten fliehen mussten und ins Exil gingen. Viele von seinen Mitstreitern endeten dann auch in Amerika, so wie Piscator auch, und haben hier einen sicheren Hafen gefunden und überlebt und sind dann oft nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches zurückgekommen in die entweder neue Bundesrepublik oder in die neu gegründete DDR und haben dort wieder Theater gemacht.
Genau, diese Emigration in die USA während der NS-Zeit, die dürfte Piscator ja auch stark geprägt haben, zumal der, sage ich mal in Anführungszeichen, sichere Hafen USA auch gar nicht mal so angenehm für Piscator gewesen sein musste. Er wurde ja immerhin dort auch verdächtigt, Kommunist zu sein. Und als er dann 1951 nach Deutschland zurückkehrte, fühlte er sich fremd. Wie hat sich dieses Gefühl denn in seiner Arbeit niedergeschlagen?
Einen Satz vielleicht noch zu dieser Zeit in den USA. Das Besondere, finde ich, ist, dass er tatsächlich in diesen ganzen 11 Jahren, die er hier war, nie das Wort politisches Theater in den Mund genommen hat, weil er wusste von Anfang an, es existierte eine FBI-Akte über ihn und er wurde beobachtet und sein Status als Flüchtling war einfach sehr fragil und gefährdet. Er kam dann eben, als er vorgeladen wurde vor dieses unrühmliche Committee for Un-American Affairs, Joseph McCarthy, Hals über Kopf zurück nach Deutschland und musste im Grunde dort 12 Jahre lang tingeln und wirklich alle Produktionen und Einladungen an große und kleine Theater annehmen, die er bekam, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Das hat ihn sehr enttäuscht, weil er eigentlich hoffte, eben nach der Gründung der Bundesrepublik oder überhaupt nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches sofort gerufen zu werden und wirklich mithelfen zu können am Wiederaufbau des Theaters, entweder im Osten oder im Westen. Er wurde eben sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik kritisch beäugt. Die Mitstreiter, Künstler in der DDR, Friedrich Wolf beispielsweise, verdächtigten ihn, nicht mehr Kommunist genug zu sein. Und im Westen, in der Bundesrepublik, wurde er eben kritisch beäugt, weil er eine Zeit lang auch in der Sowjetunion war und man dachte, das ist ein linker Vogel. Letztlich hat er im Grunde auch seine Art vom politischen Theater, seine Ansichten geändert. Er war sicher am Anfang 1919/20 Kommunist, hat dann, glaube ich, aber eine große Enttäuschung auch selber in der Sowjetunion erlebt und gesehen, wie diese Ideen, für die er brannte, im Grunde im real existierenden Sozialismus unter Stalin verhunzt und degradiert wurden und da auch wieder sehr viel Menschliches durchbrach. Und er sehr enttäuscht war, dass letztlich der sozialistische Realismus seine sehr progressiven und visionären Ideen vom Theater nicht wertschätzte. Im Grunde, glaube ich, ist er am Ende seinen Ideen treu geblieben und war durch und durch Humanist. Es gibt ein wunderbares Zitat von ihm, als er die Schlüssel dann endlich für die Freie Volksbühne 1962 entgegennahm unter Willy Brandt als regierendem Bürgermeister in Berlin. Da sagt er: Verherrlichen wir den Menschen, flößen wir ihm das heiligste aller Gefühle ein, Ehrfurcht des Menschen vor dem Menschen. Das klingt sehr pathetisch, aber ich glaube, der Kerngedanke ist heute aktueller denn je, die Ehrfurcht des Menschen vor dem Menschen. Das war das, was er im Grunde vermitteln wollte, dass wir als Menschen auch in politischen Systemen, auch in Wirtschaftssystemen und in Zwängen unsere Würde behalten müssen. Und das war das Theater, für das er gebrannt hat und das er gemacht hat.
Und dieses Theater hatte er auch geschafft umzusetzen, ohne sein Publikum vor den Kopf zu stoßen, sag ich mal, indem er die Frage gestellt hat, was hat eigentlich die Kirche unter Papst Pius XII. Während der NS-Zeit getan, während des Massenmordes an der jüdischen Bevölkerung. Wie hat er das angestellt, ohne sofort auf ja diesen Schlussstrich-Gedanken zu treffen, den ja bis heute viele Leute im Kopf haben?
Ja, also Sie sprechen die Inszenierung von Hochhuth der Stellvertreter an. Das war eine der ersten großen Inszenierungen, als Piscator-Intendant der Freien Volksbühne wurde. Das war ein sehr schwieriger Prozess. Der Verlag selber hat dieses Stück für unspielbar gehalten, weil es einfach 7 Stunden lang war. Piscator hat es zusammengekürzt auf eine Spieldauer von 2,5 Stunden, die machbar war. Aber es gab während dieser ganzen Probenzeiten enorme Anfeindungen durch den Vatikan, durch große deutsche Industriekonzerne, durch die konservative Presse. Sie wollten alle verhindern, dass dieses Stück auf die Bühne kam. Willy Brandt hat damals als regierender Bürgermeister Polizeischutz für die Spielstätte und das Theater angeordnet und Piscator hat alle Mitarbeiter des Theaters verpflichtet, totales Stillschweigen zu bewahren. Es drang also nichts über diesen Prozess der Proben nach außen. Und am Ende, als das Stück dann fertig gespielt war, war ein großes Schweigen im Publikum. Alle wussten nicht, ist das jetzt durchgefallen, stößt das auf Wohlwollen? Und dann entlud sich dieses Schweigen und diese Spannung in frenetischem Applaus und in Getrampel. Und sie wussten, wir haben hier den Nerv getroffen. Es ist ja dann ganz oft gespielt worden in vielen anderen Häusern in kurzer Zeit. Und ich glaube, Piscator ist es damit gelungen, wirklich ein Thema anzusprechen. Und Menschen, die damals also jung waren, erzählen mir, dass für sie das ein Anstoß war, auch wirklich in diese ganze 68er-Generation einzusteigen und zu hinterfragen, die Großeltern, die Elterngeneration, was habt ihr denn damals gemacht? Also das Schweigen der 50er Jahre, das von dem viele ältere Freunde und auch Familienmitglieder mir erzählen, ist damit irgendwie gebrochen worden zum ersten Mal. Das war ja wirklich etwas Neues. Heute, nachdem wir so lange schon über dieses Thema debattieren und immer wieder in der Erinnerungskultur auch mit diesem Thema konfrontiert werden, hat sich bei vielen vielleicht eine gewisse Müdigkeit eingeschlichen, auch eine Abneigung. Das halte ich persönlich für fatal. Aber ich glaube, auch da würde Piscator wieder sagen, dann müssen wir versuchen, neue, vielleicht zeitgemäße Formen des Erinnerns zu finden, um dieses Thema wachzuhalten.
Nun ist ja der Name Erwin Piscator vielleicht ein wenig in Vergessenheit geraten bei manchen. Sehen Sie denn seine Art, Theater zu inszenieren, noch heute bei modernen Regisseuren wieder?
Ja, und ich glaube, gerade in so einem Moment, in dem wir jetzt leben, in Amerika mit Donald Trump, in Europa mit diesem Erstarken überall der rechten und rechtsextremen Kräfte, ist politisches Theater wieder hochaktuell. Und ich glaube, es gibt viele Formen, in denen diese Idee vom politischen Theater, also ein Theater, das Menschen wirklich zum Engagement aufruft, heute noch existiert. Ich denke zum Beispiel an die Gruppe Rimini-Protokoll, ich denke an das Zentrum für politische Schönheit und deren Aktionen, etwa die Aufstellung der Walter-Lübcke-Figur vor der CDU-Parteizentrale. Auch das ist etwas, was Piscator sozusagen angeregt hat, aus dieser klassischen Form der Guckkastenbühne rauszukommen und Menschen überall da anzusprechen, wo sie existieren. Ich würde Milo Rau als ein hervorragendes Beispiel von politischem engagiertem Theater heute nennen. Dokumentartheater, das ist das, was Piscator letztlich in den 60er Jahren dann gemacht hat mit der Ermittlung und mit dem Stellvertreter. Also da gibt es viele, die in diesen Fußstapfen bis heute unterwegs sind.
Der Theaterregisseur Erwin Piscator ist heute vor 60 Jahren verstorben und über sein Schaffen und Wirken habe ich gesprochen mit Michael La von Letis. Herr La von Letis, vielen Dank für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank Ihnen und einen wunderschönen Tag.